Ihr Lieben, ich möchte gerne heute einen aus einem Text des Neuen Testamentes sprechen, und zwar aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper, und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 11, Philipper 1, Vers 3 bis 11, das ist also der Beginn des Philipperbriefes. Nach der Einleitung schreibt Paulus: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ihr Lieben, das ist der Anfang des Briefes des Apostel Paulus an die Philipper. Und das dieser ganze Philipperbrief, ihr Lieben, des Paulus, ist etwas ganz Erstaunliches. Es ist ja ein Brief, den Paulus schreibt, während er selber in Gefangenschaft ist. Warten wir einen Moment, bis das... Gut. Also, es ist ein Brief, der den Paulus aus der Gefangenschaft heraus schreibt, und ein Brief an eine Gemeinde, in der er ja selber gewesen ist, die er selber gegründet hat. Ein Brief an eine Gemeinde, wo er selber ja auch nicht nur schöne Sachen erlebt hat, sondern auch schwieriger. Er ist dort ins Gefängnis eingesperrt worden und ist dort mit der Höchststrafe an Schlägen sozusagen bedacht worden. Wir kennen diese Geschichte aus der Apostelgeschichte. Und gerade dieser Brief, ihr Lieben, ist geprägt von einer unglaublichen, freudigen Zuversicht und Dankbarkeit wie kaum ein anderer Brief. Dieser Brief aus dem Gefängnis ist ein Brief voller Freude, voller Dankbarkeit, etwas, was tief in das Herzen des Paulus hineinschauen lässt. So im Mittelpunkt dieses Briefes, wir kennen dieses Wort, freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch. Und solche Töne von Freude spüren wir in diesem Brief, und dieses herrliche Christus-Hymnus in Kapitel 2, wo er den Weg Jesu vom Himmel herunter beschildert und sich freut über das, was Gott für uns getan hat in Jesus. Das ist also etwas ganz Bewegendes. Und ihr Lieben, das ist ein riesiges Vorbild, eine riesige Herausforderung auch für uns, wie man auch in schwierigen Umständen und in schwierigen Zuständen ein Leben in der Freude Jesu führen kann. Das ist das Besondere des Christseins, ihr Lieben. Nicht, dass wir von all den Schwierigkeiten herausgeholt werden und nie Schwierigkeiten erleben, sondern dass wir sogar in den negativen Ereignissen unseres Lebens und Schwierigkeiten, dass wir in der Freude Jesu leben können. Das macht den Unterschied aus zwischen Christen und Nichtchristen. Sie wissen, an wen sie sich freuen können, auch in schwierigen Situationen, weil sie wissen, dass er, dieser Jesus, auch in diesen Situationen bei ihnen ist. Das gibt immer Grund zur Freude. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt diese ersten Verse, die Paulus da in seinem Philipperbrief schreibt, wenn wir diese auf uns wirken lassen, dann gibt das schon einmal, das ist überall in den Anfangsversen seiner Briefe, kommt das durch. Das ist bemerkenswert, das ist für mich etwas Erstaunliches wiederum und Bemerkenswertes, wie in den ersten Versen, wenn er an die Gemeinde schreibt, sein Herz für die Gemeinde durchbricht und seine innere Haltung, die er der Gemeinde gegenüber hat. Die bricht da überall durch und das ist für mich vorbildhaft. Das ist ein riesiges Vorbild und auch eine Herausforderung, nicht nur für mich, sondern ich denke für jeden von uns, dass wir überprüfen, wie ist unsere Einstellung, einfach einmal so, auch unsere Haltung zueinander, unsere Haltung zu der Gemeinde, in der wir leben oder zum Leib Christi insgesamt. Und es ist bemerkenswert, wie Paulus hier schreibt. Er sagt nämlich, ich sage es jetzt mit meinen Worten, diesen ersten Satz in Vers 3, wo er sagt, jedes Mal, wenn ich an die Gemeinde denke, dann fange ich an zu danken. Das ist, ihr Lieben, das ist schon ein Satz, mit dem wir nach Hause gehen könnten. Das ist genug. Er sagt das so, bei jeder Erinnerung, also jedes Mal, alle Zeit, wenn ich an die Gemeinde denke, fange ich an zu danken. Er sagt nicht, jedes Mal, wenn ich an die Gemeinde denke, dann habe ich eine Ganselhaut oder dann ist voller Kritik in mir, weil mir das oder jenes nicht passt. Was ist der erste Gedanke, den Paulus kommt, wenn er an die Gemeinde denkt? Und das schreibt er nicht nur so hier, sondern das spürt man auch in den anderen Gemeinden. Und da war nicht alles sehr, sehr schön und fromm. Da gab es sehr viel Schuld auch in den Gemeinden. Aber er schreibt, wenn ich an euch denke, dann denke ich nicht zuerst an die Kritik, die ich habe, an das, was mir nicht passt und was mir nicht gefällt und was verändert werden muss oder die Spannungen, die ich mit diesem oder jenem in der Gemeinde habe. Nein, dann sagt er, ich danke von ganzem Herzen für die Gemeinde. Und ihr Lieben, das ist das, was sozusagen eine Haltung widerspiegelt. Das ist nicht eine Sache, wo er sich mühsam durchringen muss. Ja, ich muss ja auch danken für die Gemeinde, obwohl sie mir so viel Sorgen und so viel Schwierigkeiten macht und immer muss ich irgendwas schlichten und so. Nein, er sagt, ich danke dem Herrn. Ihr Lieben, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich an die Gemeinde denke, was ist das? Wenn ihr an die Gemeinde denkt, was ist der erste, das Spontane, das, was rauskommt aus uns? Nicht, was wir uns mühsam überlegen, was könnte ich denn Gutes über die Gemeinde denken? Sondern was so spontan herauskommt, ist das der Dank? Der Dank für die Gemeinde? Ihr Lieben, das ist das, was bei Paulus so durchscheint. Und das ist für mich allein schon dieser erste Satz ein riesiges Geschenk und eine Herausforderung und eine Ermutigung. Wie ist meine Haltung zu der Gemeinde? Wie ist meine Haltung zu den Glaubensgeschwistern und so weiter in einem grundsätzlichen Sinn? Worauf ist da der Ton meines Herzens gestimmt? Ist das voller Anklage, voller Bitterkeit, Vorwürfe und so weiter? Oder ist da eine tiefe Dankbarkeit? Ihr Lieben, worin ist denn diese Dankbarkeit begründet bei Paulus? Ich glaube zunächst einmal, so aus dem Gesamtzusammenhang dessen, wie Paulus denkt, würde ich zuerst einmal Folgendes sagen. Der Dank für die Gemeinde kommt daraus, dass Paulus sich vielleicht mehr als wir sich dessen bewusst ist, dass die Gemeinde ein Wunder Gottes ist. Jede Gemeinde. Ihr Lieben, es kann keine christliche Gemeinde, wenn sie wirklich christliche Gemeinde ist, entstehen, ohne dass Gott wunderbar eingreift. Gemeinde lässt sich nicht so planen wie ein Geschäft. Gemeinde ist immer etwas, was aus dem Wirken, dem übernatürlichen Wirken Jesu und Gottes und des Heiligen Geistes stammt. Das heißt, es ist eine Schöpfung. Jede Gemeinde ist geschaffen von Gott. Es gibt vielleicht auch Gemeinden, die heute auf menschliche Art und Weise geschaffen sind. Aber das, was Paulus hier meint und so wie er Gemeinde erlebt und auch gegründet hat, dann weiß er, dass dahinter ein mächtiges Wirken des Geistes ist. Sie ist eine Schöpfung Gottes und damit ist jede Gemeinde ein Geschenk. Ihr Lieben, die Ichthys-Gemeinde und die Pfingstgemeinde in Neunkirchen und die evangelikale Gemeinde in Baden und die unsere katholischen Geschwister in verschiedenen Gemeinden, das sind Geschenke. Geschenke. Die Gemeinde Jesu, die Sammlung der Gläubigen, meine ich jetzt, nicht Organisationen, ist ein Geschenk Gottes, weil es von ihm geschaffen wurde. Und Paulus sagt ja auch dann, er deutet es an, in dem Vers 5 am Anfang, wenn man das jetzt so liest, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an, bis jetzt. Und damit sagt er, er ist dankbar deswegen, weil die Gemeinde ein Bild dafür ist, dass Gott Großes an einzelnen Menschen getan hat und die Herzen der Menschen verändert hat, dass sie sich zu Jesus bekehrt haben, das Evangelium angenommen haben, Anteil genommen haben an dem Evangelium. Er ist gesandt worden, das Evangelium zu predigen und Menschen haben reagiert. Sie haben, wie der Gerhard ausgesprochen hat, die ausgestreckte Hand Jesu angenommen. Sie haben ihn hineingenommen in ihr Leben. Sie haben gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Das haben sie nicht gesagt. Sondern sie haben gesagt, ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche unbedingt Erlösung. Und ich nehme diesen Jesus als meinen Herrn und Erlöser an. Und sie sind verändert worden durch Jesus. Sie sind berührt worden durch Jesus. Es hat sich Großes an ihnen getan. Eine Gemeinde hat sich gebildet. Das ist ein Wunder. Das ist nichts Selbstverständliches. Keine Gemeinde ist was Selbstverständliches. Es ist eine Sammlung von Menschen, an denen Gott etwas Großes getan hat. Und das ist es, was der Apostel Paulus so lobt und wofür er dankt. Das ist der erste Gedanke, der ihm kommt. Nicht wie der Einzelne sozusagen jetzt immer sein Leben auch meistert oder welche Spannungen oder Probleme es in der Gemeinde gibt, sondern dass es hier eine Sammlung von Menschen gibt, die durch Jesus erfasst worden sind, die Jesus nachfolgen mit allen Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten. Aber sie wollen Jesus nachfolgen. Ihr Lieben, das ist Gemeinde. Wir wollen alle diesem Jesus nachfolgen. Und deswegen gibt es Grund, für die Gemeinde zu danken. Der erste Gedanke, wenn wir an die Gemeinde denken, sollte der sein, dass wir dem Herrn danken dafür, dass er diese Gemeinde geschaffen hat, dass wir darin Heimat haben dürfen, dass hier Menschen sind, mit denen wir am selben Strang ziehen dürfen, dass wir eine Gemeinde haben, in der wir das auch verwirklichen können, was Gott als Berufung auf uns gelegt hat, so wie die Dagmar in diesem Eindruck, den sie gehabt hat, was alles noch geschehen wird durch diese Gemeinde, was für Art von Erweckung geschehen wird. Er braucht uns. Er gebraucht uns, Herr, ihr Lieben, das ist so etwas Wertvolles und wofür wir dankbar sein können. Er braucht uns. Und Paulus weiß das. Und deswegen sagt er, bei jeder Erinnerung, immer wenn ich an euch denke, danke ich. Denken und danken ist hier sozusagen eine, gehört zusammen. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir sozusagen, dass er nun aus diesem Dank heraus kommt er in die Fürbitte. Es ist sehr interessant, da ist eine Reihenfolge. Aus Danken kommt die Fürbitte. Denkt mal kurz darüber nach. Die Fürbitte, also das Beten für andere, das Beten für die Gemeinde oder für andere Menschen kann aus verschiedenen Gründen stammen. Ich kann für die Gemeinde oder für andere Menschen beten, weil mir etwas nicht an ihnen gefällt. Und dann sage ich, Herr Jesus, der hat ein Problem. Und ich bitte dich, hilf ihm, dass er dieses Problem bewältigt. Oder der steht mir nicht zu Gesicht. Bitte verändere seinen Charakter. Oder was auch immer jetzt, ja? Ihr versteht schon, was ich meine. Was ist die Triebkraft für unsere Gebet füreinander? Kommt es aus dem Danken, dass ich sage, Herr, ich danke dir für meinen Bruder, ich danke dir für meine Schwester. Und aus dem heraus beten, na, es ist ganz klar, wenn wir aus dem Danken beten, werden sich auch unsere Inhalte ändern, wie wir füreinander beten. Ein eigenes Thema, könnte man lange darüber reden. Aber das ist ganz typisch hier für den Paulus. Er dankt zuerst und dann kommt er in die Fürbitte. Und dann sagt er auch in den Briefen manches, was nicht in Ordnung ist. Aber er beginnt bei dem Dank. Und er beginnt bei der Fürbitte. Und die Fürbitte kommt aus dem Dank heraus. Und nun, ihr Lieben, was ist der Inhalt der Fürbitte, die Paulus hier hat? Es ist sehr interessant, dass es wird hier eigentlich nur ein einziger Inhalt genannt. Aber er stellt der Fürbitte ein persönliches Bekenntnis davor. Das ist wie eine Überschrift über seine Fürbitte, so sehe ich das. Nämlich er sagt, ich bin in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist hochinteressant. Bevor er nun aus dem Dank in die Fürbitte hineinkommt und dann sagt, Herr, ich bete für, spricht er ein persönliches Bekenntnis auch vor der Gemeinde aus und auch vor Gott aus und sagt, ich bin überzeugt davon, ich bin gewiss, dass das, was der Herr unter euch begonnen hat, und er ist erst am Anfang, das wird er auch vollenden. Und deswegen betet er für die Gemeinde in der Gewissheit, dass alles, was er jetzt betet, wird der Herr vollenden. Versteht ihr? Das ist eine wichtige Voraussetzung. Er betet für die Gemeinde zu einem Gott, von dem er weiß, dass alles das, was jetzt schon angefangen hat, was aber noch zunehmen muss, dass das alles geschehen wird, weil Gott das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Aus dieser Zuversicht betet er. Und weiß, dass das, was er betet, das wird auch für die Gemeinde eine Auswirkung haben. Und Gott wird es zunehmend in die Gemeinde hineintragen und umsetzen. Ihr Lieben, woher nimmt er denn diese Gewissheit? Woher nimmt Paulus die Gewissheit, dass er sagt, ich weiß, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Ihr Lieben, da gibt es eine sehr eindeutige, einfache, aber tiefe Wahrheit. Warum kann Paulus sagen, was Gott angefangen hat, wird er vollenden? Warum? Ganz einfach. Weil er Gott kennt. Das ist das Geheimnis. Weil er Gott kennt. Aus dem Wesen Gottes heraus. Kann er das sagen? Das ist nicht eine Hoffnung. Das ist nicht eine Vermutung, die er hier spricht. Das ist eine Gewissheit. Und er kennt Gott, das ist jetzt wichtig, nicht nur aus seinen persönlichen Lebenserfahrungen heraus, er hat so oft Gott kennengelernt als derjenige, der in seinem Leben gewirkt hat, der etwas in seinem Leben begonnen hat und weitergeführt hat und auch zu Ende gebracht hat. Er kennt es nicht nur aus seinem persönlichen Leben, sondern er kennt es auch aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das ist Paulus. Wir müssen denken, er ist Paulus, er ist ein Jude. Er ist einer, der zum Volk Israel gehört. Und der glühende Vertreter dessen ist, was Gott mit seinem Bund mit Israel vorhat. Er ist der größte Theologe des jüdischen Volkes gewesen. Er weiß ganz genau und hat es auch gelehrt, vor allem in Römer 9 bis 11, wo er schreibt über diese Bundestreue Gottes an seinem Volk. Also für ihn ist das Wort Treue im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes hoch, hoch oben. Das, was er immer bezeugen will, in allem, was er tut und was er sagt, ist, Gott ist treu, du kannst dich auf ihn verlassen. Du musst nicht zweifeln, dass er sozusagen in seiner Treue versagt. Und das lässt er sozusagen vorüberziehen in seinem Auge und er beschreibt es ja auch oftmals, durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Gott hat seinem Volk Israel einen ewigen Bund versprochen. Und deswegen weiß er und hat es auch erlebt, dass zu keinem Zeitpunkt, auch wo das Volk untreu geworden ist, hat Gott seine Treue nicht aufgehoben. Da kann Paulus viele Beispiele erzählen. Und auch in seinem Leben, zu der Zeitpunkt seines Lebens, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, kann er das noch einmal sagen. Er ist treu. Er hält seinen Bund. auch dem Volke Israel, so wie er es versprochen hat. Und so sagt er es nicht einmal, in Römer 3 zum Beispiel sagt er, nicht einmal die Untreue des Volkes kann die Treue Gottes aufheben. Ja, wenn das keine Botschaft ist, ihr Lieben. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Wenn wir einem solchen Gott die Hand reichen, dann können wir uns darauf verlassen, dass er treu ist. Dann können wir uns darauf verlassen, dass er treu ist. Und ihr Lieben, die Treue Gottes lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Das eine ist, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und das ist sozusagen genau das, was hier sozusagen zunächst einmal steht. Das zweite, was Gott versprochen hat, wird er tun. Also noch einmal, die Treue Gottes heißt, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Wenn er ein gutes Werk in deinem Leben angefangen hat, wird er es vollenden. Und wenn er etwas versprochen hat in deinem Leben, dann wird er nicht auf halbem Wege Schluss machen, sondern er wird das, was er versprochen hat, auch bis zum Ziel führen. Das heißt es, vollenden, bis zum Ziel. Das umfasst die Treue Gottes. Was er angefangen hat, wird er auch vollenden. Was er zugesagt hat, das wird er auch tun. Ihr Lieben, aus dieser Haltung heraus betet Gott, Paulus, für die Gemeinde und sagt, ich habe keine Sorge über die Gemeinde, weil ich weiß, Gott hat etwas angefangen in euch. In der Gemeinde in Philippi, in der Ichthys-Gemeinde, in vielen anderen Gemeinden. Und weil er etwas angefangen hat, wird er es auch weiterführen und vollenden. Da hängt sein Wesen dran, sein Versprechen, seine Treue. Gott ist kein Mensch, dass er lügt, sondern da hängt es daran, dass seine Glaubwürdigkeit auch darin sichtbar wird, dass er die Treue hält. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, treu ist er, der euch berufen hat. Er wird's auch tun. Das heißt, das, was er versprochen hat, wird er auch tun. Treu ist er. Und er sagt, treu ist Gott, der euch nicht in Versuchung bringen lässt über euer Vermögen hinaus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es ertragen könnt. Treu ist Gott, auch in den Anfechtungen. In der Offenbarung des Johannes, im 19. Kapitel, da sieht der Johannes eine Vision. Und er sagt, er schreibt, ich sehe den Himmel offen. Und aus dem Himmel heraus kommt ein weißes Pferd. Und auf dem Pferd sitzt einer, das ist ein Bild für Jesus, wenn er wiederkommen wird. Und dann sagt er, der Seher, der Johannes, wie er sagt, auf dem weißen Pferd sitzt einer und dessen Name heißt treu und wahrhaftig. Ihr Lieben, sogar der Name Gottes heißt treu. Der Name Jesu heißt treu. Und das ist genau das, was in diesem Satz drinnen steckt. Wenn er ein gutes Werk begonnen hat, ist er treu. Und aufgrund seiner Wesenstreue, das ist nicht eine Möglichkeit, dass er eben auch vollendet, möglicherweise, sondern das gehört zu seinem Wesen, das, was er anfängt, macht er auch fertig. Was er verspricht, das hält er auch. Und ihr Lieben, in dieser Weise können wir uns darauf verlassen, dass er das, was er sagt, dass er das auch hält. Und was er in unserem Leben begonnen hat, das führt er weiter. Was er in unserer Gemeinde begonnen hat, führt er weiter. Und er bestätigt uns ja auch mit vielen prophetischen Worten, so wie wir es heute wieder gehört haben, was Gott alles vorhat mit uns. Und wie sehr er möchte, dass wir da hineintreten und hineinsteigen und das annehmen, weil wir wissen dürfen, er ist treu und was er sagt, das tut er. Er wird es tun. Und wir dürfen da hineintreten und sagen, ja Herr, wir glauben dir, dass du es tust. Und von daher, von dieser Zusage her, dass wir Fürbitte tun, dann auch für die Gemeinde. Herr, du hast zugesagt dieser Gemeinde das und das und wir vertrauen dir, dass du uns zurüstest und gebrauchst, dass das in die Wirklichkeit kommt. Denn du wirst es zu Ende führen, du wirst nicht irgendwo aufhören. Das ist sozusagen die Einleitung für den Paulus in seine Fürbitte. Gehen wir jetzt weiter, die nächsten Verse. Und zwar jetzt, noch vorher der 6. Vers. Dann muss man schon das nächste nehmen, Entschuldigung, ja. Auf jeden Fall, ihr Lieben, was jetzt wichtig ist und was er sozusagen in einer besonderen Weise nun zum Ausdruck bringt, gut, machen wir jetzt auf Vers 9, Entschuldigung, dann ist es ein bisschen straffen. Und der Inhalt dessen, was Paulus nun als Gebetsinhalt zum Ausdruck bringt, ist eine einzige große Bitte. Und auf die will ich noch kurz eingehen. Um dieses bete ich, sagt er jetzt. Wir wissen, er kommt aus der Dankbarkeit. Er spricht ein Bekenntnis aus, was Gott angefangen hat, das wird er tun. Und jetzt sagt er, um dieses bitte ich. Und ich glaube, dass, sagt Paulus innerlich, dass das, was er schon gemacht hat in diesem Bereich, wird er auch vollenden. Nämlich, ich bete, dass eure Liebe noch mehr, dann sagt er noch einmal in der Elberfelder Übersetzung, die ist immer sehr wörtlich, da heißt es dann, und mehr überreich, also überfließe, das ist eine Verdoppelung. Mehr geht gar nicht mehr, ja? Also mehr und mehr und mehr und mehr. Ich bete, dass Gott eure Liebe überfließend vermehrt. Unter diesem Gesichtspunkt, was er angefangen hat an Liebe, wird er auch weiterführen, vollenden. Er wird es tun, er wird es tun, er ist treu. Und darum kann er dafür beten, mit Zuversicht, dass Gott das Maß an Liebe, das er schon ausgegossen hat in ihr Herzen, noch vermehren wird, überreichlich. Da wollen wir zuerst einmal das festhalten. Wenn es um die Dinge geht, die Gott unter uns hervorrufen möchte, also die Liebe, da gibt es nie ein Genug. Wir werden nie zu einem Status kommen und sagen, so Herr, es genügt, was du mir geschenkt hast, jetzt brauche ich nicht mehr und jetzt werde ich mit dem sozusagen leben. Sondern Paulus ist selber ein Beispiel dafür, wie er sich unglaublich immer ausgestreckt hat, noch mehr, nach mehr. Also in der Bitte, da unsere Herzen erfüllt werden mit Liebe, gibt es nie ein Ende. Es gibt erst ein Ende dann, wenn Jesus wiederkommt und wir in der Vollendung leben, wo wir in dieser vollkommenen Liebe dann sein werden mit ihm zusammen. Aber bis dahin, bis an den Tag Christi, brauchen wir ein mehr und mehr und mehr und mehr an Liebe. Und ihr Lieben, das ist so ein wichtiger Gedankengang, dass wir nie aufhören müssen und auch nie aufhören brauchen und auch nie aufhören sollen zu beten um Liebe. Ihr Lieben, hier geht es um die Liebe zu Gott und es geht um die Liebe zueinander. Es steht mehr im Mittelpunkt, jetzt von dem, was weiterkommt, diese Liebe zu Gott. Wir brauchen noch mehr von dieser Liebe, dass sie uns erfüllt. Im Zusammenhang mit unserem Herrn, mit unserem Heiland, mit unserem Schöpfer, mit Jesus. Das ist das Um und Auf für Paulus. Dass die Gemeinde erfüllt wird, also die Leute, die sich zu Jesus bekannt haben und ihr Leben ihm gegeben haben, dass sie immer mehr gefüllt werden von einer unglaublich tiefen Liebe zu Gott. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt weiterlesen, dann merken wir, dass Paulus diese Liebe ein Stück weit definiert. Er sagt nicht einfach nur, ich möchte, dass die Liebe wächst, sondern er sagt das anders. Er sagt, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, und jetzt kommt's, in Erkenntnis und aller Einsicht. Er bringt hier jetzt zusammen Liebe und Erkenntnis. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören für Paulus. Also er meint nicht nur, dass wir in der Liebe wachsen, sagen wir mal, in dem, was wir unter Innigkeit von Liebe, unter Leidenschaft von Liebe meinen. Dieser herrlichen Hingabe, dieses sich Verlierens in Jesus und in Gott, in dieser Innigkeit und in dieser Leidenschaft, sondern er meint, die Liebe hat einen Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen und der noch weiter tiefer noch geht, nämlich, dass sozusagen die, aus der Liebe heraus entsteht Erkenntnis. Ihr Lieben, das ist ein Gedanke, den wir unbedingt wahrnehmen müssen. Die Liebe ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir mehr Erkenntnis und mehr Einsicht bekommen. Das heißt, Paulus sagt, je mehr wir Gott lieben, je mehr werden wir auch in der Erkenntnis und in der Einsicht wachsen, die er uns geben wird. Und was ist das für eine Einsicht und was ist das für eine Erkenntnis? Es heißt dann weiter, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Also, es heißt, Paulus meint und bittet Gott für eine Zunahme an Liebe, damit durch diese Liebe sozusagen eine Offenbarung geschieht, eine Gewinnung eines klaren Blickes. Erkenntnis hat etwas mit klarem Blick zu tun. Worauf einen klaren Blick? Auf das, worauf es ankommt. Ihr Lieben, die Erkenntnis, worauf es in unserem Leben ankommt, wächst aus der Liebe zu Gott. Das ist keine theoretische Sache, wo wir einfach nur so ein bisschen die Bibel aufschlagen und jetzt schauen wir nach, was ist wichtig, sondern Paulus meint, dass in dem Maße, wie wir in Gott verliebt sind und diese Liebe zunimmt in uns, in dem Maße werden uns die Augen aufgehen. Gott offenbart am liebsten denen etwas, die ihn lieben. Und die Augen bleiben verschlossen für die, die ihn nicht lieben. Liebe und Erkenntnis gehören zusammen. Das ist es, was Paulus meint. Deswegen sagt er, ich möchte, dass eure Liebe überreich werde. Und diese Liebe überreich werde in der Erkenntnis, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, was wichtig ist, was zählt. Ihr Lieben, wenn wir wissen wollen, was in unserem Leben zählt, was in unserem Leben wichtig ist, aus der Perspektive Gottes, aus den geöffneten Augen, die nur die bekommen, die auch Jesus lieben und ihm ihr Leben hingegeben haben, den Handschlag sozusagen eingegangen sind mit Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn da ein Liebesverhältnis entsteht, beginnt auch Offenbarung. Und da ist ein Zusammenhang zwischen Zunahme an Liebe und Zunahme an Offenbarung, Zunahme Erkenntnis. Zunahme aus der Erkenntnis heraus, dass wir sozusagen uns die Augen geöffnet werden für das Wesentliche, entsteht eben das, was Paulus hier nennt, prüfen. Das heißt, unterscheiden lernen. Wenn uns die Augen geöffnet werden, werden wir unterscheiden können, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und zwar nicht nach meinem Maßstab, sondern nach dem Maßstab Gottes. Das brauchen wir. Weil wir uns viel zu viel mit unwichtigen Dingen beschäftigen, auch als Christen. Weil wir zu viel mit Dingen uns auseinandersetzen oder wir ihnen einen Fokus geben mit Dingen, die vor Gott gar nicht wichtig sind. Wir verbringen so viel Zeit mit unwichtigen Dingen, auch unwichtigen Problemen. Es gibt manche Probleme, sie sind eigentlich vor Gott so klein und bei uns ist sie ein Elefant. Und behindern uns, das zu tun und das zu erkennen, was in den Augen Gottes wichtig ist. Und darum betet Paulus, dass die Liebe zunimmt. Damit wir durch die zunehmende Liebe zu ihm und diese Innigkeit des Verhältnisses mit ihm, dass uns mehr und mehr die Augen aufgehen und wir erkennen können, was ist wichtig, damit wir unterscheiden können, was ist in seinen Augen wichtig. Und Paulus fügt dann mit drei kurzen Sätzen, Paulus ist immer ein Meister von ganz kurzen Wendungen und wir können dann stundenlang darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber so ist das mit seinen Briefen und das ist auch gut so. So werden wir uns eben beschäftigen mit der Heiligen Schrift. Aber er sagt das sozusagen in drei Sätzen, was von dem er meint, dass uns die Augen geöffnet werden sollen, dass wir unterscheiden können, was ist denn das Wichtige? Er gibt hier drei Dinge an, aber bitte, das sind nur eine Auswahl von Dingen, ja. Paulus schreibt nicht immer bei jeder Sache, die er anschneidet, immer alles und die ganze Fülle. Hier schneidet er drei Dinge an. Das erste, was ist das, was die Gemeinde Jesu sozusagen als wichtig erkennen kann und worin sie wachsen sollen? Das ist, dass die Gemeinde Jesu zugerüstet wird als Braut für den Tag der Wiederkunft Jesu. Damit die Braut, das ist ihm wichtig, dem Herrn, dass seine Braut, das sind wir, die wir zu ihm gehören, dass wir lauter und unanstößig werden auf den Tag, wenn er wiederkommt. Dass wir eine Braut ohne Runzeln und Falten werden. Und das ist das Thema Heiligung. Darüber schreibt der Paulus viel. Wie der Geist Gottes uns verändern und zurüsten will und umgestalten will auf das Bild Jesu hin, so dass wir eine wunderbare Braut ihm, die ihm ähnlich ist, diesem Jesus. Das ist es, was uns die Augen öffnen. Aber ihr Lieben, wodurch werden uns die Augen mehr dafür geöffnet, dass Jesus das möchte, dass ihm das wichtig ist? Wenn wir in der Liebe zu ihm zunehmen. Das ist keine theoretische Sache, wo uns wir aufschwingen müssen mit, ach du meine Güte, ja, das ist ja auch ein Thema Heiligung, das sollte ich ja auch noch irgendwie bedenken in meinem Leben. Je mehr wir den Herrn lieben, umso mehr wird es uns zu einer Erkenntnis, wie wichtig es ihm ist, dass wir eine wunderschöne Braut werden. Und er wird uns da auch die Kraft dazu geben und durch seinen Heiligen Geist die Motivation geben, dass wir sagen, ich will unbedingt ihm ähnlicher werden. Nicht, ich muss halt auch ihm ähnlicher werden. Und deswegen muss ich halt Buße tun in manchen Dingen. Sondern ganz umgekehrt, es ist immer die Liebe die Triebkraft. Dass wir wachsen in der Liebe, dass die Liebe wächst, in der Erkenntnis, was wichtig ist. In der Erkenntnis, dass wir zu einer Braut Christi werden sollen. Und das Zweite, was Paulus hier schreibt, ist, dass wir erfüllt werden mit der Frucht der Gerechtigkeit. Ihr Lieben, das heißt nichts anderes, als dass es unbedingt auf dem Herzen Jesu ist. Das heißt, das ist das Wesentliche. Dass wir seinen Willen erkennen, das ist seine Gerechtigkeit, wie es hier gemeint ist jetzt. Dass wir seinen Willen erkennen und ihn gerne tun. Und wenn wir seinen Willen tun, bringen wir Frucht. Und das Frucht bringen aus unserem Leben, also dass wir umsetzen, das, was Gott mit unserem Leben vorhat. Zum Segen für andere Menschen, dass viele andere Menschen davon profitieren. Dass eine Erweckung zum Beispiel geschieht. Dass wir seinen Willen tun, damit wir auch seinen Willen erkennen. Was hat er denn für Pläne? Was hat er denn für Absichten? Und dass wir sagen, ja Herr, wir stellen uns zur Verfügung. Woher kommt diese Offenbarung? Sie hat etwas zu tun mit unserer Liebe. Ich kann das gar nicht genug oft betonen. Es kommt aus der Liebe heraus. Wenn wir anfangen, ihn zu lieben, werden uns die Augen aufgehen darüber, wie sehr es ihm ein Herzensanliegen ist, dass wir seine Pläne erfüllen und Taten der Gerechtigkeit tun. Also das, was recht ist in seinen Augen. Damit wir Frucht bringen. Frucht ist immer etwas für andere, nicht für uns selber. Und das Dritte, da heißt es ganz einfach nur, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Das dazu möchte uns der Herr die Augen öffnen, wenn wir ihn lieben, dass wir verstehen, unser ganzes Leben dient dazu, um Gott zu verherrlichen. So einfach kann man das sagen. Das ist ein Riesending, ja. Aber ich sage es auch so einfach, wie Paulus hier sagt. Aber dazu braucht man geöffnete Augen. Dass wir verstehen, unsere ganze Existenz, warum wir überhaupt hier auf Erden leben, dient dazu, dass sein Name groß wird, dass seine Ehre groß wird, dass sein Reich gebaut wird, nicht meines und nicht meine Ehre. Aber ihr Lieben, dieses Verlangen danach, dass seine Ehre groß wird, dass wir zu seiner Verherrlichung leben, kommt aus einer wachsenden Liebe zu ihm. Ich möchte euch das einfach jetzt so in dieser Reihenfolge noch einmal zusammenbündeln. Aus der Liebe. Die Liebe führt zur Erkenntnis. Die Liebe führt zur Erkenntnis für das Wesentliche. Die Erkenntnis führt zu einem Urteilsvermögen. Das, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dieses Urteilsvermögen führt dazu, dass wir tun, was recht ist. Paulus sieht da einen, einen Zusammenhang, eine Folge. Es beginnt alles mit unserer Liebesbeziehung. Und deswegen bittet das Paulus als Allerwie, Herr, ich bete für die Gemeinde, dass sie reich und reich und mehr und mehr und mehr und mehr von der Liebe erfüllt wird. Und jetzt hat er definiert, was Liebe ist. Es ist nicht nur ein Gefühl. Die Liebe hat eine unglaubliche Auswirkung. Und an der ist er interessiert, dass durch unsere totale Hingabe an ihn und Leidenschaft für ihn erwächst geöffnete Augen. Und lasst uns das wirklich sehen, da ist ein Zusammenhang. Je mehr wir ihn lieben, umso mehr werden unsere Augen geöffnet. Und umso mehr schenkt er uns die Kraft, auch umzusetzen, wofür er uns die Augen öffnet. Amen. Herr Jesus, wir wollen von ganzem Herzen dir danken, dass du in einer ganz wunderbaren Weise immer wieder zu uns sprichst und uns hervorlockst und hervorrufst, dass wir das, was du sagst, dass wir das annehmen, dass wir das ernst nehmen. Und Herr, ich danke dir jetzt auch für dieses Wort, das du durch den Apostel Paulus gesprochen hast und heute genauso noch Gültigkeit hat wie damals. Herr, wir wollen von ganzem Herzen dir danken für diese Gemeinde. Und Herr, auch jetzt Leute, die aus anderen Gemeinden hier sind, auch sie wollen danken für ihre Gemeinde. Dort, wo sie geistliche Heimat haben. Herr, wir wollen das nicht als selbstverständlich erachten, dass es überhaupt gibt, Gemeinde. Es ist nicht selbstverständlich, es ist ein Wunder. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns dieses Wunder immer so vor Augen stellst, dass der erste Gedanke, wenn wir an die Gemeinde denken, die Dankbarkeit ist. Weil Gemeinde ist immer in Verbindung mit Wunder, was du getan hast, was du vorhast. Und Herr Jesus, so wollen wir da jetzt auch gemeinsam hier als ganzer Korpus, als eine ganze Gemeinschaft von Christen dir danken, dass auch du in unserem Herzen diese Zuversicht stärkst, was du angefangen hast, wirst du auch vollenden. Wir wollen das in unserem Herzen mitnehmen auch heute. Und wir wollen diesem Glauben Raum geben. Was du angefangen hast, wirst du vollenden. Was du versprochen hast und zugesagt hast, wirst du zum Ziel bringen. Wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist und dass du dich auch heute wieder als ein treuer Gott uns vorstellen wolltest. Und ich bete jetzt auch für all diejenigen unter uns, die noch nicht ihre Hand ausgestreckt haben nach dir, die noch nicht ein Lebensbündnis mit dir eingegangen sind, die dich noch nicht ganz bewusst in ihr Leben hineingenommen haben und dich eingeladen haben in ihr Leben, dass du dich ihnen heute offenbarst als der treue Gott, als der, der verspricht, was ich anfange in deinem Leben, werde ich auch vollenden. Und die Erlösung, die ich in dein Leben hineinbringen werde, wenn du mich aufnimmst, wird für alle Ewigkeit gültig sein und wird in die Ewigkeit vollendet werden. Herr, das ist ein Reichtum, den wir uns gar nicht vorstellen können und beschreiben können, wenn es um deine Treue geht. Bete, Herr, dass diese Botschaft von deiner Treue uns richtig Gehirn packt und dass es dem Feind Gottes nicht gelingt, uns diese Botschaft zu rauben. Ja, Herr, und jetzt bete ich für uns alle, so wie Paulus für die Gemeinde gebetet hat, dass die Liebe überfließend reich wird in unseren Herzen. Vor allem diese Liebe zu dir, aus der auch die Liebe zueinander fließt. Aber Herr, es beginnt bei dieser Liebe zu dir. Wir bitten dich für dieses Feuer, von dem wir heute schon gesprochen haben, gehört haben auch prophetisch, diese Fackel, diese Feuerfackel, die hereingetragen wird und die praktisch durch die Reihen geht und wo Jesus sich identifiziert damit. Herr, dieses Feuer der Liebe brauchen wir, eine Liebe, die genau so geartet ist, wie es der Apostel Paulus hier beschrieben hat. Nicht nur Gefühle, sondern dass durch diese durch diese Intimität mit dir, dieser totalen Hingabe zu dir, auch unsere Augen mehr geöffnet werden. Und danke, Herr, für alles, was du da schon begonnen hast. Hey, wir stehen da nicht bei Punkt Null. Du hast schon angefangen, uns die Augen zu öffnen, uns Erkenntnis zu geben, uns zu zeigen, was wichtig ist, dass wir unterscheiden können. Aber wir brauchen mehr, so wie Paulus das für die Philipper betet. Noch mehr von dieser Liebe, die uns die Augen öffnet. Damit wir wirklich uns zurüsten lassen zu einer Braut. Das ist dein Ziel, Herr, dass du mit uns eine Hochzeit einmal feierst. Und dieses Hochzeitsmahl am Ende der Tage, wo deine Gemeinde mit dir zusammen vereinigt wird, ja, das ist dir wichtig. Und daher ist es dir wichtig, dass deine Gemeinde zugerüstet wird. Und Herr, wir wollen uns diese Herausforderung stellen. Wir möchten gerne aus Liebe zu dir, dass unser Leben geheiligt wird. Herr, wir wollen aus Liebe zu dir deine Werke tun, die Taten der Gerechtigkeit und Frucht der Gerechtigkeit bringen. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer mehr die Augen öffnest, dass wir erkennen können, was dein Wille für uns ist, dass dein Wille für die Gemeinde ist, was deine Pläne sind, was deine Absichten sind. Und Herr, dass wir einstimmen in diese Absichten und sagen, ja Herr, das wollen wir tun. Ja Herr, wir wollen von ganzem Herzen Menschen sein, die zur Verherrlichung deines Namens leben. Damit dein Name durch uns verherrlicht wird. Amen.